weise Sie darauf hin, am nächsten Dienstag, am kommenden Dienstag, gibt es die turnusgemäße Evaluation. Die wird uns 15 bis 20 Minuten kosten. Und ich bitte Sie, Ihre Handys oder Laptops, netzwerkfähige Geräte mitzunehmen. Das geht über Internet am Dienstag dann, zu Beginn der Vorlesung. So, wir müssen heute wieder mit der Tafel vorlieb nehmen und auch mit dieser einen Tafel, die hier immer noch, also ich schlage an meine Brust, ich habe immer noch nicht gemeldet, aber ich mache das wirklich heute, dass ich das mal melde hier. Okay, wir haben das Thema Markov-Ketten und wir haben die wichtige Zerlegung nach dem ersten Schritt. Und da erinnere ich Sie an unsere großen Spieler hier. Das ist der Zustandsraum S. In diesem Zustandsraum gibt es Elemente, die bezeichnen wir mit A, B, C und so weiter. Und was wir haben, ist eine Übergangsmatrix. Eine Ansammlung von Zahlen in rechteckiger Form. Denken Sie an A als die Namen der Zeilen, B als die Namen der Spalten. PAB gibt Ihnen an, die Wahrscheinlichkeit bei Start in A im nächsten Schritt nach B zu kommen. Ja, das kann B sein, das kann B' sein und so weiter. Und die Zerlegung nach dem ersten Schritt, die sagt Ihnen, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in A einen Pfad der Gestalt x1 gleich a1, x2 gleich a2 bis xn-1 gleich an-1 und dann xn gleich c zu sehen, dass das dasselbe ist wie die Summe über alle b Wahrscheinlichkeit des Schrittes von A nach B mal, und jetzt starten Sie in B, und jetzt gehen Sie den Pfad, ne Moment, das ist nicht richtig. Was ich da jetzt schreibe, diese Sache hier, die, da brauche ich nicht über B summieren natürlich, weil ich mir hier kümmere um die Wahrscheinlichkeit des Pfades von A über A1 bis An-1 nach C. Das kann ich so schreiben, dass ich sage, das ist die Wahrscheinlichkeit im ersten Schritt von A nach A1 zu gehen, von A nach A1 zu gehen, und dann starten wir in A1 und betrachten von dort den um 1 verschobenen Pfad. Ja? Also da haben wir jetzt dann die Wahrscheinlichkeit im ersten Schritt nach dem A1 in A2 zu sein und so weiter. und dann am Ende bei xn minus 1 in c zu sein. Ja? Das kommt raus aus der Formel, die wir ganz am Anfang hatten, die Multiplikationsformel für Markov-Ketten, dass die gemeinsame Verteilung einen Pfad dieser Art zu sehen nichts anderes ist als das Produkt der Übergangswahrscheinlichkeiten. P A, A1, P A1, A2 und so weiter bis P A N minus 1, A N. Ja? Also das impliziert das, was da steht. Aber was dann schön als Korollar rauskommt, und das ist was, was wir gut brauchen können, die Wahrscheinlichkeit bei Start in A in N Schritten im C zu landen ist, und jetzt kommt diese Summe über alle Möglichkeiten, im ersten Schritt nach B zu gehen, P, A, B, und dann in N Schritten, N minus 1 Schritten startend aus B in C zu kommen. Also auch diese Formel hier ist eine wichtige. Ja, das ist sozusagen jetzt in kurzen Worten das, was wir letztes Mal uns überlegt hatten. Und letztes Mal sind wir auch schon gekommen bis zu den Treffwahrscheinlichkeiten. Und die Treffwahrscheinlichkeiten, schreibe vielleicht auf die nächste Tafel, Treffwahrscheinlichkeiten, da ging es so zu, dass wir uns interessiert haben für die Wahrscheinlichkeit, ausgehend von einem Zustand A, eine Menge von terminalen Zuständen in einem Element klein c zu treffen. Ja? Und da haben wir rausbekommen, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in A die Menge groß C erstmals in dem Element klein c zu treffen, wenn ich dieses hier mit W von A bezeichne und sozusagen auf Vorrat schon dieses Problem löse für alle möglichen Startpunkte A, dann ergibt sich ein Gleichungssystem, welches genau auf den Spuren dieser hier jetzt eingerahmten Zerlegung nach dem ersten Schritt passiert. Ja? Und das schaut so aus, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in A nicht aus C, bei Start in A außerhalb von den terminalen Zuständen, dieses zu bekommen, die Summe über alle möglichen ersten Schritte, PAB mal W von B ist. Also Sie sehen, was auf der oberen Tafel eingerahmt ist und was auf der unteren Tafel eingerahmt ist, entspricht einander. Ja? Und Sie sehen, dieser feste Zeithorizont N, den wir auf der oberen Tafel vor Auge hatten. Da haben wir einfach gesagt, es geht uns um N-Schritte. Und dann haben wir den ersten Schritt quasi abgespalten. Ja? Den haben wir abgespalten und haben gesagt, der erste Schritt hat die Wahrscheinlichkeit PA A1 Und dann geht es um den restlichen Pfad. Das haben wir in der zweiten Tafel auch so vor Augen. Nur ist es halt dann so, nach dem ersten Schritt, der von A nach B führt, ist die Anzahl der Schritte, die es dann noch braucht, um einen terminalen Zustand zu erreichen, unbestimmt, zufällig. Das kann so, so, so oder so rauskommen. Ja? Und wenn Sie ins Buch schauen, wie diese Formel bewiesen wird, ich schreibe jetzt keine Tafel damit voll, auf den Folien gibt es auch eine Folie, die das ein bisschen genauer macht, dann ist es nichts anderes, als dass man dieses Ereignis, das Ereignis als ersten terminalen Zustand dieses C zu erreichen, aufspaltet in alle Möglichkeiten, dieses in 2, 3, 4, 5 Schritten zu bekommen. Also man summiert über alle möglichen N, nimmt für jede dieser Pfade, summiert auch dann über alle möglichen Pfade, nimmt für jede dieser Pfade diese Zerlegung in den Dienst, macht auf der anderen Seite die Summe rückgängig und kriegt genau diese Formel. Ja? Aber wissen Sie, mit der Formel sollen Sie arbeiten. Ja? Jetzt ist das erst einmal für A nicht in den terminalen Zuständen. Was ist, wenn das A ein terminaler Zustand ist? Wenn A aus C ist, dann kriegen wir eine Randbedingung für dieses Gleichungssystem und die besagt, dass das WA gleich 1 ist, falls A gleich C ist und 0, falls A verschieden von C ist. Ja? Also das ist die Ergänzung dieser Geschichte und das ist das, was man wissen muss über Treffwahrscheinlichkeiten an der theoretischen Seite. An der praktischen Seite geht es um Beispiele. Ja? Und da möchte ich Sie erst einmal erinnern an das Beispiel, was wir letztes Mal schon durchgesprochen haben, Gewinn oder Ruin. Und das ist dieses nette Beispiel, wo man den Zustandsraum 1, 2, 3 bis 10 haben, wo wir im Zustand 3 starten, in jedem Schritt von A nach A plus 1 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 und nach A minus 1 mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gehen. Also die Übergangsmatrix ist dünn besetzt. Sie hat nur oberhalb und unterhalb der Diagonale Einträge verschieden von 0 und sonst lauter Nullen. Ja, also, aber dieses Bild hier sagt auch schon mehr als drei Kreiden. Ja. Also das ist, nimmt die ganze Information, wobei wir dann nur sagen, von 0 gehen wir nicht mehr weg. Also das 0 ist ein absorbierender Zustand, das 10 ist ein absorbierender Zustand und wir fragen uns, was ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in A, wenn wir die Menge der terminalen Zustände als 0 und 10 definieren, das ist das C. Was ist die Wahrscheinlichkeit, bei Treffen in C mit 10 rauszukommen? Und das bezeichnen wir wieder mit W von A und fragen uns, was ist das Gleichungssystem, welches W von A löst. Und da wissen wir schon, Schlag nach auf der linken Seite, Zerlegung nach dem ersten Schritt. W von A ist 1/2 W von A minus 1 plus 1/2 W von A plus 1. Und zwar für alle A gleich 1, 2, 3 bis 10. Und dann haben Sie hier eine Bedingung, haben wir letztes Mal schon diskutiert, oder? Das W ist eine Funktion von diesen A's ins Einheitsintervall. Jedes A kriegt seine Treffwahrscheinlichkeit. Ne? Und man kriegt hier raus, dass für 3 benachbarte A's der Wert bei A genau der Mittelwert von den Werten bei A minus 1 und A plus 1 ist. Das heißt, diese Funktion, die W abbildet auf W von A, die ist überall gerade. Ja? Weil wenn ich 3 Werte habe, wo der Wert, der Mittelwert von seiner Nachbarn ist, dann heißt es, bei diesen 3 Werten gibt es keinen Knick. Ja? Das ist der Mittelwert der Nachbarpunkte. Gibt es keinen Knick. Der ist weder kleiner als der Mittelwert, noch größer als der Mittelwert. Das ist der Mittelwert. Gibt es keinen Knick. Das heißt, diese Abbildung muss eine Gerade sein. Ja? A geht in W von A, muss eine Gerade sein. Und die Randbedingungen sagen, W von 0 gleich 0 und W von 10 gleich 1. Ja? Das war das, was wir letztes Mal mit Leben erfüllt haben. Sie erinnern sich, ich bin hier rumgesprungen, habe den Stuhl dort hingestellt, 10 Schritte, da 0 Schritte, startete bei 3 Schritten, habe gefragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich bei 10 raus, wenn ich eine Irrfahrt mache. Oder ich habe gesagt, Sie gehen ins Casino mit 3 Euro und das ist ein faires Casino. In jedem Schritt 1 Euro mehr oder 1 Euro weniger, mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gehen Sie glücklich mit 10 Euro nach Hause, bevor Sie bankrott sind? Ja? Und diese Gewinnwahrscheinlichkeit schaut so aus. 0, 1. Ja? Und bei 3 ist sie 0,3. Also proportional zu dem A. Ne? Okay? Das zweite Beispiel, jetzt gibt es wieder neben dem nicht vorhandenen HDMI-Beamer die nächste harte Restriktion, dass diese Tafel immer noch nicht bewegbar ist. Aber Sie haben eine Frage. Gerne. Das ist eine willkommene Frage. Genau, es ist, wissen Sie, nicht dieselbe Realisierung. Wir reden hier von Verteilungen von Zufallsvariablen. Ja? Wir reden von der Wahrscheinlichkeit, dass dieser zufällige Pfad, der diesem Mechanismus genügt, sich so oder so oder so verhält. Ja? Es ist nicht sozusagen, dass Sie sagen, dieses x1 und dieses x1 ist realisierungsweise dasselbe. Nee. Sondern es ist, Sie reden von Wahrscheinlichkeiten. Ja? Und es ist eine ausgezeichnete Frage an dem Punkt. Ja? Wenn Sie diese Zeile hier verstanden haben, so richtig verstanden haben, dann haben Sie wirklich was, dann ist wieder ein Aha-Erlebnis da, dass man sagt, das da ist nach der Definition, wie es unten an der Tafel steht, oder? Diese Definition, die nehmen wir mal als die allererste. So, das ist der Multiplikationssatz, die Wahrscheinlichkeit für diesen Pfad, dieses Gewicht hier, ist das Produkt der Gewichte der einzelnen Schritte. Mit dem fangen wir an. Ja? Und jetzt setzen Sie hier einfach ein. Also ich habe hier so einen frechen Implikationspfeil gemacht. Sie setzen hier einfach ein. Ja? Und Sie spalten den ersten Faktor ab. Und der zweite Tor, der dann aus n-1 Teilfaktoren besteht, gell, wenn Sie da einfach einsetzen, Informatiker sind so wunderbar adressierbar, als denken Sie wie ein Computer. Ja? Also was passiert da jetzt? Der Startpunkt ist jetzt das A1. Wunderbar. Ja? Der nächste Schritt, und der nächste Schritt ist dann halt einfach das X1. Ja? Geht hier um Zufallsvariablen und ihre Verteilungen. Ja? Nicht um realisierungsweise Gleichheit von Pfaden. Zufallsvariablen und ihre Verteilungen. Ja? Sie können einen festen Pfad abgreifen und sagen, okay, was ist dann das X1, was ist dann das X2? Und Sie können eine Formel für ein Verteilungsgewicht umsetzen. Ja, wenn Sie dieses machen, dann kommen Sie unweigerlich auf diese Zeile hier. Das ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in A1. Ich sage einmal, bei Neustart in A1. Alles vergessen. Sie verschieben auch den Zeitpunkt. Das ist jetzt Ihr neuer Zeitpunkt 0, von dem Sie denken. Und ab dort gibt es auch nur mehr n-1 Schritte in diesem festen Zeithorizont. Gell? Was vorher der Zeitpunkt 1 war, ist jetzt Ihr neuer Startzeitpunkt. Und was vorher sozusagen Ihr zweiter Schritt war, ist jetzt Ihr erster Schritt. Und daher sollten Sie dieses X1 einsetzen. Ja? Ich glaube, jedes einzelne meiner Wörter hat sich gelohnt und die Frage auch insbesondere. Gut, und jetzt gehen wir zum nächsten Beispiel. Beispiel 2. Und da heißt es, welches Muster kommt eher? Und da gibt es die beiden Muster in der guten Tradition des Buches KKK und KWK. Ja, Kopf und Wappen. Und, WKW, WKW, damit man es, und die Frage ist jetzt, wenn Sie beginnen, eine Münze zu werfen, mit Kopf und Wappen auf den beiden Seiten, ja, worauf würden Sie wetten, dass Sie eher sehen? Welches Muster, meinen Sie, würden Sie eher sehen, wenn Sie hier, ja, es kann ja einfach einmal sein, es kommt am Anfang kommt Kopf oder Wappen. Nicht? Das ist halb-halb. Was dann als zweites kommt, Kopf oder Wappen, ist wieder halb-halb. Ja? Und dann könnte man sagen, mein Gott, das KKK hat Wahrscheinlichkeit ein Achtel, dass es gleich mal kommt. Und das WKW hat Wahrscheinlichkeit ein Achtel, dass es gleich mal kommt. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eine vor dem anderen kommt, ein halb. Ja? Also ich glaube, mit einiger Überzeugungskraft könnte ich Sie dahin bringen. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn man das durchrechnet, und das werden wir gleich durchrechnen, es kommt raus, dass hier nicht ein halb passiert. Ja? Und zwar, ich schaue jetzt einmal, ob ich da auf der sicheren Seite bin. Also, genau, das KKK wird sich rausstellen, dass man das KKK mit weniger Wahrscheinlichkeit als erstes sieht, als das WKW. Und jetzt möchte ich doch 2 Minuten mit Ihnen verbringen und von Ihnen vielleicht erfragen, ob wer eine Idee hat, was eine Intuition sein könnte, dass man auf das KKK, ja, man kann auch dieses Beispiel stellen, in Erwartung länger warten muss, dass es wahrscheinlicher ist, dass das WKW zuerst kommt und nicht das KKK. Schauen Sie, wenn ich irgendwo reinschaue und sage, ja, Sie haben eine Idee? Genau, also wenn Sie KKK haben, dann irgendwo ist, na gut, wenn Sie KKK, wie? Ja. Man kann das sich überlegen, tatsächlich so wie Sie das machen, mit dem Aufbau der Sache. Es gibt auch noch eine andere Sache, die mir auch ganz gut gefällt, dass man sagt, wenn Sie irgendwo reinschauen und fragen, was hat eine bessere Chance, KKK oder WKW ab dort, dann ist die Antwort, beide haben die Chance ein Achtel, genau von jetzt weg. Nicht? Das eine kommt mit Wahrscheinlichkeit ein Achtel in den nächsten drei Würfen und das andere kommt mit Wahrscheinlichkeit ein Achtel in den nächsten drei Würfen. Ja? Aber jetzt ist es so, und es geht in die Richtung, was Sie sagen, die KKKs, die verschränken sich ineinander. Gell? Also wenn Sie ein KKK jetzt haben, ab dem Zeitpunkt Null, dann haben Sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auch ab dem Zeitpunkt 1 wieder ein KKK. Die verschränken sich, die sind richtig positiv korreliert miteinander in aufeinanderfolgenden Zeitpunkten. Nicht? Das WKW, wenn ich jetzt ein WKW habe, dann habe ich im darauffolgenden Zeitpunkt mit Sicherheit kein WKW, weil der fängt ja mit K an. Ja? Also die verschränken sich auch ein bisschen, weil WKW kann dann bei noch zwei Schritten wieder mit WKW anfangen, aber nicht so stark wie die KKK. Die KKK kommen in Klumpen, in Clustern. Ja? Und das ist die ausgleichende Gerechtigkeit, weil die in Clustern kommen und weil sie zu jedem festen Zeitpunkt so wahrscheinlich sind wie die WKW, muss man auf die KKK länger warten. Wenn die dann kommen, dann kommen sie gleich auch eher in einem Cluster. Ja? Die ausgleichende Gerechtigkeit. Aber was wir hier tun werden, ist dieses, wie Sie es auch dann bei irgendwelchen Übungsbeispielen und so, ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, da ich skizziere es einmal, Sie können es auf der Folie nachlesen, wie geht man da vor? Man baut diese Muster in Gedanken auf. Ja? Aus dem Nullzustand heraus, ab jetzt schaue ich, was kommt als nächstes. Ja, das kann ein W sein oder es kann ein K sein. Dann schauen wir, wie das weitergeht. WK ist interessant, weil das in Richtung Aufbau des Musters geht. Ja? WK. Genauso das K. K ist interessant, weil das in Richtung Aufbau eines Musters geht. Also es ist einfach ein anderer Zustand, als wenn ich weiß, im ersten Wurf war ein K oder im zweiten Wurf noch ein K, das gibt mir Information. Ja? Jetzt schauen wir weiter. Von diesem WK kann es natürlich sein, und ich kann da auch immer Wahrscheinlichkeiten schon dazu schreiben. Nicht? Das ist immer ein Halb, was da passiert. Ein Halb, ein Halb, ein Halb, ein Halb. So, und von dem WK geht es mit Wahrscheinlichkeit ein Halb zu einem Zustand, den ich jetzt sogar einrahme, denn das ist nicht irgendein Zustand, der WKW, das ist ein terminaler Zustand. WKW ist der Zustand, wo, sage ich einmal, ich gewonnen habe. Ja? Dann fragen wir uns, wie kann es sonst noch weitergehen? WK K, WKK, wenn hier ein K kommt, würde ich da jetzt WKK herschreiben oder würde ich ausnützen, dass ich diesen Graphen reduzieren kann auf das Notwendige und sage, wenn WKK kommt, das ist für dieses Spiel hier gerade so interessant wie, ganz genau. Ja, WKK ist so interessant wie KK und aus dem Grund mache ich hier einen Pfeil rüber und sage ein halb. Nicht? Damit habe ich das bedient. Das W habe ich noch nicht ganz bedient. Ja? Denn vom W geht es mit Wahrscheinlichkeit ein halb nach WK und mit Wahrscheinlichkeit ein halb nach mit Wahrscheinlichkeit ein halb nach W zurück, weil wenn da nur ein W kommt, ja, also dieses W, W würde ich nicht herschreiben, sondern ich würde das einfach zurücksetzen und dann schauen wir, wie das mit dem K ist. Also das K geht mit Wahrscheinlichkeit ein halb nach KK und mit Wahrscheinlichkeit ein halb nach, genau, mit Wahrscheinlichkeit ein halb nach W. Und das KK geht mit Wahrscheinlichkeit ein halb zum terminalen Zustand KKK und mit Wahrscheinlichkeit ein halb zu, ja, wenn da ein W kommt, ja, schaut man das an, ist man hier, oder? So, dann hat man einen Zustandsraum mit, ja, da würde ich da einfach jetzt zählen. Das Stern ist natürlich so, gibt es auch eine Zerlegung nach dem ersten Schritt. Wenn ich jetzt setze, und das ist wichtig, oder? Wir definieren jetzt W von A als die Wahrscheinlichkeit bei Start in A, dass die Kette zum Zeitpunkt des Erreichens der terminalen Menge, sage ich einmal, KKK ist. Ja? Wobei ich natürlich jetzt auch sagen muss, was ich mit der Kette meine. Diese Kette sind die Dreiermuster in einem KW-Münzwurf. Also das XN wäre hier definiert als ZN, ZN plus 1, ZN plus 2, wobei das ZN ein fairer KW-Münzwurf ist. Okay? Und wenn man jetzt startet, dann ist natürlich klar, dass das W-Stern ist ein halb mal von W von A, ein halb W von groß W plus ein halb W von groß K. Das ist das W-Stern. Und dann geht es weiter und man macht genau mit der Formel hier dieses Gleichungssystem. Das sind vier Gleichungen mit vier Unbekannten, aber ganz einfach, weil man sozusagen die eine in die andere einsetzen kann und das Ganze ist auf einer Folie mit großen Zeilen gerechnet und es kommt raus, dass das W-Stern gleich 5 Zwölftel ist. Also die Wahrscheinlichkeit aus dem Nichts heraus mit KKK zu enden, anstatt mit WKW. Irgendeins kommt ja irgendwann einmal und dann ist es aus. Das sind die terminalen Zustände per Definition hier. Ja? Diese Wahrscheinlichkeit W-Stern ergibt sich aus diesem kleinen Gleichungssystem mit 5 Zwölftel. Ja? Ich lade Sie ein, das auf der Folie oder im Buch zu inspizieren. Ja? Gut. Die nächste Thematik, ich meine, ich bin auch gern bereit, hier noch Fragen zu beantworten, wie immer. Also, die nächste Thematik sind erwartete Treffzeiten. Denken Sie an einen zufälligen Algorithmus, bei dem man zum Beispiel irgendwie das Minimum einer Funktion sucht, und das macht man durch einen Suchalgorithmus, der durch eine Markov-Kette vorgeschrieben ist, mit einer, man schaut sich die Nachbarpunkte an, und wenn es irgendeinen Nachbarpunkt gibt, der besser ist, dann geht man natürlich dorthin, aber wenn es keinen gibt, dann springt man vielleicht auch irgendwo zufällig hin, weil das dann ein lokales Minimum sein könnte, was man vermeiden möchte, wo man gerade ist. Und dann kann man irgendwelche terminalen Zustände definieren oder andere Abbruchkriterien. Und irgendwo geht es dann um erwartete Treffzeiten. Bei Markov-Ketten, und wir haben wieder, wie immer, unseren Player, die Übergangsmatrix. Ja? Jetzt was? Ach, die können Sie auch noch nicht sozusagen hier sehen, weil ich das Gleichungssystem nicht angeschrieben habe und halt an der Stelle verwiesen habe an die Folie, damit ich nicht zu viel rechnen muss hier. Gell? Genau, das es funktioniert leider, die Projektion halt. Ich meine, ich kann es machen, aber es würde uns den... Genau. Also es gibt vier Gleichungen mit vier Unbekannten, die Sie hier schon, das ist vielleicht nicht schlecht, das nur einmal zu definieren, oder? Wir haben diese vier möglichen A's, das, das, das und das. Vier mögliche A. Und exemplarisch könnte ich zum Beispiel die Gleichung hinschreiben oder Ihnen sagen, was mit dem WKK los ist. Ja? Das WKK, das ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in dem KK, in dem KKK zu landen. Wie würde man das mit der Zerlegung nach dem ersten Schritt bekommen? W von KK ist 1/2 mal W von Groß W. Ja? Das ist der Übergangsschritt mal die Treffwahrscheinlichkeit ausgehend von dem, wo ich hingehe. Nicht? Es geht immer um die Umsetzung dieses Rezepts. Wäre in dem Fall, wenn ich hier KK einsetzen würde, nur exemplarisch, dass Sie sehen, worum es geht, ja, dann wäre das hier 1/2 mal die Wahrscheinlichkeit, klein w von dem Groß W-Zustand hier, plus 1/2 mal die Wahrscheinlichkeit, das andere, wo ich hingehen kann. Und was ist das W von KKK? Klein w. Die Treffwahrscheinlichkeit bei Start in KKK? Nee? Genau. Also bei Start in KKK 1. Ja? Dann sind wir in einem terminalen Zustand. Dann sind wir nämlich in dieser Situation. Ja? Und ich schreibe einfach durch diese eine Zeile her. Das geht da, wenn ich mich, das geht wunderbar, wenn ich mich da so hersetze. Also eine Zeile des Gleichungssystems, die wir jetzt eher diskutiert haben, das kleine w von KK ist 1/2, klein w von Groß W, dieser Zustand Groß W, plus 1/2 mal klein w von KKK, aber das ist 1. Ja? Sehen Sie, und so kriegen Sie vier von der Sorte. Und die lösen Sie. Ja? Das schauen Sie noch auf der Folie. Okay? Gut. Jetzt sind wir bei erwarteten Treffzeiten. Und da ist das Logo wieder dieses. Wir haben eine Menge von terminalen Zeiten und wir haben einen Startpunkt. Und wir fragen uns, was ist der Erwartungswert bei Start in A von dieser Treffzeit? Wie viele Schritte braucht es, um bei Start in A die Menge groß C zu erreichen? Und ich definiere das als klein e von A. Das ist sozusagen die Schwester vom klein w von A. Ja? Klein w von A war, da musste ich allerdings dann unterscheiden, treffe ich das oder treffe ich das oder treffe ich das. Und hier brauche ich nicht einmal mehr unterscheiden, ich frage einfach die erwartete Anzahl der Schritte, bis ich irgendeinen terminalen Zustand erreiche. Und jetzt gibt es ein Gleichungssystem. Und ich leite das nicht ab aus dieser magischen Formel der ersten Zeile heute. Alles geht mit der. Ja? Erwartungswert ist ja Summe über Wert mal Wahrscheinlichkeit, Woche 3 oder so. Kann man machen, kann man viele Summen dann anschauen. Und, aber die Intuition und auch das, womit Sie arbeiten müssen, ist ein Gleichungssystem, was ich hier herschreibe. Für A nicht aus C stimmt Folgendes. Die erwartete Anzahl der Schritte bei Start in A. Auch hier können wir zerlegen. Es gibt auch eine Formel für die Zerlegung des Erwartungswertes nach der ersten Stufe. Oder? Auch Erwartungswerte lassen sich noch der Erde. Wir müssen jetzt die Ernte einfahren des alten Jahres, oder? Also, und jetzt kommt hier der erste Schritt. Und der erste Schritt, meine Damen und Herren, der zählt. Vergessen Sie diese Eins nicht bei irgendwelchen Klausuraufgaben, nur bei dem Gleichungssystem, ja? Die erwartete Anzahl der Schritte, die terminale Menge C zu treffen, bei Start in A, was nicht in C ist, da brauchen Sie erst einmal einen Schritt. Und ab dann ist alles wie gehabt. Plus Summe über B Element aus S, sehen Sie? Alle möglichen B, B-Strich, die Sie dann betreten können. PAB mal E von B. Die erwartete Anzahl der Schritte, die Sie dann noch brauchen. Das zählt sich einfach dazu. Der Erwartungswert ist additiv. Ja, also es zählt sich dazu. Und Neustart. Ab dort geht es neu los. Das ist wieder E von B, wenn Sie in B sind. Ja? Glauben Sie mal die Formel. Glauben Sie mal, dass man ganz, ganz sauber mit ein paar Zeilen Beweis des, aus der Definition des Erwartungswertes und Summen vertauschen, was man immer darf bei nicht negativen Summenzeichen, und aus der magischen Zeile, die heute am Anfang auf der Tafel stand, wie Wahrscheinlichkeiten von Pfaden bei Markov-Ketten definiert sind, nämlich als Produkte von Übergangswahrscheinlichkeiten, dass man dann das bekommt. Ja? Bitte. Ganz genau, das Gleichungssystem steht schon an der Tafel. Ja? Das Ganze stimmt hier für alle A-Elemente aus S, die nicht aus der terminalen Menge sind. Ne? Wir werden gleich eine Mini-Gleichung hinschreiben, damit Sie sehen, wie das in Natura funktioniert. Und Sie haben auch ein Übungsbeispiel am Blatt für das. Ja? Wie ist es denn, wenn ich in einem terminalen Zustand starte, was ist denn dann das E von A? Bitte. Ganz genau. Das ist 0. Und Sie sehen, Sie haben hier wieder ein Gleichungssystem, was wirklich die Schwester dieses Gleichungssystems ist. Das alles, was dort anders ist, ist diese ominöse 1 für den ersten Schritt. Und die Randbedingung ist eine andere. Dort ist jetzt für die Erwartungswerte der Schritte, wenn ich terminal starte, steht dort 0. Wohingegen bei den Treffwahrscheinlichkeiten war das ein Unterschied, ob das sozusagen ein guter terminaler Zustand oder ein schlechter terminaler Zustand ist. Guter, indem ich Gewinn 1 kriege, schlechter, indem ich Gewinn 0 kriege. Ja, also so. Übrigens, für alle, die hier über den Tellerrand schauen wollen, das eröffnet eine Welt. Auch wir haben hier Treffwahrscheinlichkeiten und erwartete Treffzeiten. Stellen Sie sich eine Situation vor, wo man eine Menge von terminalen Zuständen hat und es gibt nicht nur schwarze und weiße terminale Zustände, also solche, bei denen Sie einen Euro kriegen oder nichts kriegen, ja, sondern es gibt eine ganze Grauzone von terminalen Zuständen. Ja. Also denken Sie an eine Option im Wirtschaft. Erreicht, dann wird gestoppt. Ja. Und dann gibt es verschiedene mögliche Zustände und je nach terminalem Zustand, C, C', C2', kriegen Sie die oder jene Auszahlung. Ja. Dann kriegen Sie ganz ähnliche Gleichungssysteme, aber hier dann mit nicht W von A gleich 1, sondern Sie nehmen dann einfach die entsprechende Auszahlung, die Sie in dem terminalen Zustand bekommen. Das heißt also, das ist nur die Spitze eines Eisberges für verschiedene Sachen, die alle dann mit der Ideologie Zerlegung nach dem ersten Schritt gelöst werden. Jetzt mache ich Ihnen hier ein Mini-Beispiel, damit Sie vertraut werden mit den erwarteten Treffzeiten. Und das Mini-Beispiel schaut so aus. Nur eine zweielementige Zustandsmenge, A, B. Ja, A und B. Und Sie gehen von A nach B mit Wahrscheinlichkeit P und Sie gehen von A nach A mit Wahrscheinlichkeit Q. Q ist 1 minus P. Und Sie fragen Sie jetzt, was ist die Wahrscheinlichkeit bei Start, nee, was ist die erwartete Anzahl der Schritte bei Start in A, die den Zustand B zu treffen? Also, Sie fangen jetzt in A an und wollen wissen, wie viele Schritte erwarten Sie, bis Sie den Zustand B treffen. Und das lösen wir jetzt mit unserem Wissen. Also das Gleichungssystem sagt, E von A ist 1, oder? Ich muss jetzt erst einmal einen Schritt machen. Ja? Und dann gehe ich ja in diesem ersten Schritt mit Wahrscheinlichkeit P nach B und mit Wahrscheinlichkeit Q wieder nach A. Also trete ich auf der Stelle. Jetzt, was ist das E von B? Wenn ich in B starte, wie viele Schritte brauche ich, um noch B zu erreichen? Das wurde mir schon geflüstert. 0. Ja? Das heißt also, das E von B ist 0. Das heißt, es steht hier, E von A ist gleich 1 plus Q mal E von A. Oder E von A mal 1 minus Q ist 1. Oder E von A ist 1 durch 1 minus Q, was nichts anderes ist als P. E von A ist 1 durch P. Ja, weil E von A ist 1 durch P. Was wir hier also durch dieses Mini-Beispiel nochmal überprüft haben, ist, exakt, der Erwartungswert der geometrischen Verteilung, oder? Der Erwartungswert der geometrischen Verteilung. Wir fangen an und fragen uns, wie lang dauert es in Erwartung, bis wir den ersten Erfolg haben. Nicht? Wir treten auf der Stelle mit der Wahrscheinlichkeit Q und wir gehen rüber mit Wahrscheinlichkeit P. Ja? Wir haben das zerlegt nach dem ersten Schritt. Wir haben das als Markov-Kästchen interpretiert und haben das wiedergefunden. Ne? Gut, ein etwas volleres Beispiel steht dann am Übungsblatt und weitere Kommentare finden Sie auf den Folien. Jetzt geht es zum dritten großen Kapitel, was wir besprechen bei Markov-Ketten. Erwartete Treffzeiten, erwartete Treffwahrscheinlichkeiten, erwartete Treffzeiten. Und das letzte Kapitel, was wir uns jetzt anschauen, sind Gleichgewichtsverteilungen. Immer wieder haben wir das Szenario, dass wir eine, wir dürfen an eine endliche Menge S denken, allenfalls eine abzählbare, jedenfalls sind wir diskret hier, und wieder haben wir, wie immer, eine Übergangsmatrix, und wir erinnern an die Ausgangsformel, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in der Verteilung Rho dafür, dass wir im Zeitpunkt 0 in A sind und im Zeitpunkt 1 in B sind, das ist Rho von A mal P von AB, oder? Dieses spezialisiert, wenn wir uns für die Verteilung von x0 und x1 interessieren, zu folgendem. Die Wahrscheinlichkeit, im Zeitpunkt 0 in A zu starten, ist nichts anderes als Rho von A. Oder so ist es gemacht. Und die Wahrscheinlichkeit zum Zeitpunkt 1 in B zu sein, ist, naja, wieder sozusagen die Zerlegung nach dem ersten Schritt, ist die Summe über alle A aus S, Rho von A, mal PAB. Und jetzt frage ich nach einer Bedingung,
die garantiert, dass im ersten Schritt wieder genau dieselbe Verteilung rauskommt wie beim Start. Ja? Also was ist eine Bedingung an die Verteilung? Dass das, was ich am Anfang da reinwerfe in Verteilung, dass das nach einem Schritt wieder so verteilt wird. Ja? Das sieht man ja hier auch, was dem A recht ist, ist dem B billig. Ich kann da ja genauso schreiben, P rho von x 0 gleich b ist rho von p, oder? Das ist ein Spiel mit Namen. Also, wenn ich da Gleichheit habe für alle a, wäre Gleichheit für alle b. Und jetzt schauen Sie, ich möchte, dass die Wahrscheinlichkeit im ersten Schritt ein b zu sehen, also am Start Zeitpunkt ein B zu sehen, dasselbe ist wie die Wahrscheinlichkeit, nach einem Schritt ein B zu sehen. Und dann hast du es doch nichts anderes, als dass dieses hier gleich sehen ist. Ja? Ich möchte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x 0 gleich B ist, dasselbe ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass x 1 gleich b für alle b. Mit anderen Worten, ich möchte, dass das x 0 so verteilt ist, wie das x 1. Und dann ergibt sich eine Bedingung für die Verteilung. Für die Verteilung, mit der ich reingehe. Ja? Und das ist die Definition, die wir hier treffen. Definition. Eine Verteilung. Die auf S heißt Gleichgewichtsverteilung, ich schreibe das jetzt hier an der Tafel nicht auf, GETTV, Gleichgewichtsverteilung zu P, zur Übergangsmatrix, zur Übergangsdynamik P, definitionsgemäß dann, wenn für alle B aus S gilt, dass Pi von B gleich die Summe über alle A, Rho von A, mal PA bin. Ach, aber Rho hat da nichts mehr verloren. Pi von A mal PAB. Ja? Das ist die Definition einer Gleichgewichtsverteilung. Und das ist äquivalent dazu, dass wenn ich mit der Startverteilung Pi starte, auch das X1 wieder gemäß Pi verteilt ist. Jetzt gibt es eine besonders schöne Bedingung, die Ihnen erlaubt, Gleichgewichtsverteilungen auszurechnen für gewöhnliche Irrfahrten auf Graphen. Also vieles ist von der Natur, dass man einen Graphen hat, und auf diesen Graphen Übergangswahrscheinlichkeiten definiert hat. Und schöne Beispiele sind die, wo es gewöhnlich zugeht in dem Sinn, dass man, der Graph ist ungerichtet und man geht immer zu einem Nachbarn, den man sich rein zufällig aus allen Nachbarn aussucht. Ja? Und vielleicht hat der eine oder die andere schon auf das Übungsblatt geschaut. Eines der Übungsbeispiele ist von genau diesem Typ. Und dieses Beispiel möchte ich anvisieren. Wird erst dann noch vorbereitet. Beispiel, sei S ein ungerichteter Graf. Und Frage, wie schaut die Gleichgewichtsverteilung für die Irrfahrt auf diesem Ätz aus? Ich mache jetzt einmal ein Beispiel. Wir haben das eine Beispiel gehabt, was wir da sagen wir mal, dieser ungerichtete Graf, der war mal auf einer Folie. Ja, ich laufe da rum mit einer gewöhnlichen Irrfahrt, frage, wie schaut die Gleichgewichtsverteilung aus? Kann man das vielleicht vom Hinschauen her sogar folgen und ins Leben mitnehmen? Also, man kann sich sogar auch, es gibt ja Leute, die haben eine besondere Affinität zum Computer, ja, die könnten auch hergehen und sagen, wir rechnen das mal per Simulation. Also wir setzen den Irrfahrer am Anfang da her und dann schauen wir, was er im nächsten Schritt macht und was er im übernächsten Schritt macht. Wird natürlich immer eine zufällige Position sein, wo er dann noch 100 Schritten ist oder noch 1000. Ja. Aber ich kann das ja 10.000 Mal machen und dann kriege ich so eine Art Monte Carlo Studie und mit der Hoffnung, dass ich auch Konvergenz ins Gleichgewicht bekomme, von dem habe ich jetzt noch nicht geredet. Ja? Aber Konvergenz ins Gleichgewicht ist auch was Schönes. Ja? Also, und es gibt es in vielen Situationen. Also wenn es nicht gerade ein teuflisches Beispiel ist mit Irreduzibilitäten, dann hat man vielleicht ein spezielles Gleichgewicht, wohin man konvergiert, wenn es nicht irreduzibel ist. Wenn es nicht aperiodisch ist, zum Beispiel, dann ist man einmal bei den ganzen Zahlen immer auf einem geraden, dann wieder auf einem ungeraden Zustand, dann wieder auf einem geraden Zustand. Periodizität ist ein Feind der Konvergenz. Ja? Aber solche Sachen, wenn man sowas nicht hat, hat man bald auch einmal Konvergenz. Dann würde man hier auch durch so eine Monte Carlo Studie sehen, wie sich dieses Gleichgewicht einstellt. Und weiß es wer schon, bestimmt wissen solche, was so als Gleichgewichtsverteilung rauskommt. Die gewöhnliche Irrfahrt auf dem ungerichteten. Wird diese Gleichgewichtsverteilung mehr Masse auf einen Randpunkt setzen oder mehr Masse in den Mittelpunkt? Mehr in den Mittelpunkt. Weil man immer wieder, ich meine, es gibt diese 6 Randpunkte, okay, ja, aber man kommt von jedem Randpunkt immer wieder auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gleich in die Mitte. Ja, man kommt auch natürlich zu einem der beiden Nachbarrandpunkte, ein Drittel, das sind die 3 Möglichkeiten von einem Randpunkt weiterzugehen, aber immerhin kriegt er in der Mitte schon wieder ein Drittel ab von jedem Randpunkt, ja, und wir schauen uns an, wie man das besonders schön rausbringt. Ich verrate es Ihnen. Merken Sie sich das, das ist gut für die Prüfung und alles, ja. Also bei solchen gewöhnlichen Irrfahrten auf ungerichteten Graphen ist die Gleichgewichtsverteilung hat Gewichte, die proportional sind zur Anzahl der Nachbarn. Ja? Also der da hat 6 noch. Und der da hat 2 Nachbarn. Als 3 Nachbarn. Das muss zählen können wir. 3 Nachbarn, danke. Das heißt, der Mittelpunkt, ja, hat doppelt so großes Gewicht wie jeder der 6 Nachbarpunkte. Der Rest ist elementare Mittelschulmathematik. Ja? Wenn Sie einmal wissen, dass sie Sets haben, von denen jeder die halbe Masse hat, von denen in der Mitte. Insgesamt haben es 7. Das heißt, sie müssen 8 irgendwie aufteilen. Ja, das ist Adam Riese, glaube ich. Nicht? Also der in der Mitte hat 2. Naja, da höre ich jetzt auf. Aber das ist was man rechnen muss dann. Ja, also merken Sie sich fürs Leben, das Gewicht ist proportional zur Anzahl der Nachbarn. Und das muss ich Ihnen jetzt noch nahe bringen, warum das so ist. Ja? Es gibt eine hinreichende Bedingung, Gleichgewichtsverteilung zu sein. Und diese hinreichende Bedingung, die schaut so aus, meine Damen und Herren. Das Pi, das sind diese Gewichte, soll so sein, dass Pi von A mal PAB gleich ist Pi von B mal PBA für alle AB. Pi von A mal PAB ist die Wahrscheinlichkeit bei Graphen Pi zuerst in A und dann in B zu sein, oder? Das ist das, was da steht. So ein Pfad der Länge 2. Der in A ist und dann in B. Ja? Das da ist die Wahrscheinlichkeit bei Graphen Pi zuerst in B zu sein und dann in A. Und Sie sehen, wenn Sie die letzte Zeile haben und das x1 raus projizieren, also über alle Möglichkeiten das x1 zu summieren, ja, das Pi B x0 gleich B, x1 gleich A. Genau. Und wenn Sie hier über alle B summieren, ja, wenn Sie hier über alle B summieren, summiere über B, oder summiere über A, kann man ja machen, summiere über A, was ist dann? Dann steht da, wenn man über alle A summiert, steht da Pi B von x1 gleich B, ist Pi B, P Subskript Pi von x1 gleich B, ist P Subskript Pi von x0 gleich B. Ja? Und das ist die Gleichgewichtsbedingung. Ja? Das heißt, wenn man über alle A hier summiert, bekommt man die Gleichgewichtsbedingung zurück. Mit anderen Worten, die sogenannte Reversibilitätsbedingung R impliziert die sogenannte Gleichgewichtsbedingung G. Also wenn man das hier die Bedingung G nennen, die Gleichgewichtsbedingung, und das die Reversibilitätsbedingung, dann ist das R schärfer als das B. Man kriegt aus als das G, man kriegt aus dem R durch Wegsummieren eines der beiden Umstände hier zum Beispiel. A, kriegt man die Gleichgewichtsbedingung zurück. Und jetzt schauen wir uns an, wie das ist mit der Irrfahrt auf dem ungerichteten Graphen. Ich behaupte, das, was ich Ihnen gesagt habe, ist ein reversibles Gleichgewicht. Schauen Sie, wir definieren als G von A die Anzahl der Nachbarn von A. G von A ist die Anzahl der Nachbarn von A. Und ich definiere Pi von A als eine Konstante, das ist die Konstante, die man ausrechnen muss, das ist diese Mittelschulmathematik, von der ich erst geredet habe, Konstante mal Anzahl der Nachbarn. Und jetzt behaupte ich, dass das so definierte Pi von A die Reversibilitätsbedingung erfüllt. Ja? Warum? Also, was ist denn das P von AB? Was ist das P von AB? Wenn hier irgendwo steht, was ist dann das P von AB in diesem Rahmen? Das ist ja nichts anderes als für jeden Nachbarn ist es 1 durch die Anzahl der Nachbarn. Ja? P von AB ist 1 durch die Anzahl der Nachbarn von A und für jeden Nachbarn B. Das heißt, wenn hier nicht 2 Nachbarn stehen, dann steht E 0 gleich 0. 0 gleich 0, das ist immer erfüllt. Ja, wenn A und B keine Nachbarn sind. Jetzt schauen wir uns an, seien A und B Nachbarn. Seien A und B Nachbarn. Und jetzt schauen wir, was dort die Reversibilitätsbedingung ist. G mal GA, das ist der Ansatz, mal PAB ist 1 durch die Anzahl der Nachbarn. Ist gleich PGB, das ist das Pi von B, mal P von BA, und das ist jetzt 1 durch die Anzahl der Nachbarn. Und Sie sehen, das GA führt sie weg, das GB führt sie weg, P gleich P, also ist ein guter Ansatz. Also ist ein reversibles Gleichgewicht. Ja? Dieses 1 durch die Anzahl der Nachbarn. Ich würde es immer so erklären, ob jemand nachher erklärt. Wenn man sich einen ungerichteten Graphen vorstellt, als die alle Fluglinien in der Welt, und die sind alle schon jetzt eine einzige Fluggesellschaft und es geht sehr zufällig zu, jedes Flugzeug wird am nächsten Tag zu irgendeinem anderen Flughafen der Welt geschickt, ja, ungerichteter Graph, zack, zack, zack und so, und dann hat man viele Flugzeuge, sodass man das als Verteilung sich vorstellen kann, Monte Carlo Geschichte per excellence und unabhängig geht das alles zu, sodass man richtig ein klassisches Monte Carlo hat, und dann fragt man sich, wo stehen viele Flugzeuge und wo stehen wenige Flugzeuge. Naja, bei den Flughäfen, die viele Nachbarn haben, ja, stehen mehr Flugzeuge, kann man erwarten. Und die Verteilung ist so, dass die Hubs die meisten Flugzeuge abkriegen, wie Frankfurt und so. Also das ist proportional zur Anzahl der Nachbarn, was man dort so findet im Gleichgewicht. Ja. Okay, und jetzt, meine Damen und Herren, garnieren wir das noch mit einem anderen schönen Beispiel. Beispiel, was ich im Skriptum habe, auf den Folien. Nicht reversibles Gleichgewicht. Das einfachste Beispiel für ein nicht reversibles Gleichgewicht ist so eine deterministische Dynamik, wo man von A, B und C zyklisch marschiert oder ich sage einfach, damit es nicht die Namen sind, die wir sonst immer verwenden, sage ich einfach A, E, F und G oder so. Also ich habe 3 Zustände, E, F, G und gehe da zyklisch rum, von E nach F mit Wahrscheinlichkeit 1, von F nach G mit Wahrscheinlichkeit 1, von G nach E mit Wahrscheinlichkeit 1. Was ist da Gleichgewichtsverteilung? Ein Pi, welches diese Bedingung erfüllt. Also welche Massenverteilung ändert sich nicht, wenn ich diesen zyklischen Shift mache? Ja. Ah, ganz genau. Das ist die Antwort, die uniforme Verteilung. Wir geben allen gleich viel und dann ändert sich das nicht. Also Pi von E gleich Pi von F gleich Pi von G gleich 1/3 ist eine Gleichgewichtsverteilung. Und die ist nicht reversibel. Wenn Sie den Film nach hinten spielen, ja, dann sehen Sie eine andere Verteilung der Pfade. Die Pfade gehen dann in die andere Richtung. Ja. Wohingegen Bei den reversiblen Gleichgewichten können Sie in Verteilung nicht unterscheiden die Zeitrichtung. Also das ist die Moral hinter der Reversibilität. Und jetzt noch ein Beispiel. Denken Sie an die gewöhnliche Irrfahrt am gewöhnlichen Würfel dessen Kanten. Also wir machen jetzt Geometrie, wir haben einen gewöhnlichen Würfel, der hat 8 Ecken, Eckpunkte. Gewöhnlicher Würfel, ich glaube kann nicht, aber unten hat er 4 Eckpunkte, oben hat er 4 Eckpunkte. Ein gewöhnlicher Würfel. Ja? Und jetzt denken Sie, Sie sind ein Käfer, der in jeder Sekunde, in jedem Schritt, ja, macht der einen Schritt von einem Eckpunkt zu einem anderen und zwar zu einem benachbarten. Ja? Wie viele Nachbarpunkte gibt es, wenn der Käfer irgendwo in einem Eckpunkt sitzt? Wie viele Nachbarpunkte sieht er? 3. Gell? Es gibt die 3 Raumdimensionen. Der kann, wenn er links unten vorne sitzt, ja, dann kann er nach hinten gehen, nach oben gehen oder nach rechts gehen. Ja, also er hat 3 Möglichkeiten. Und Frage, was ist die Gleichgewichtsverteilung für die gewöhnliche Irrfahrt auf den 8 Eckpunkten des gewöhnlichen Würfels? Ich muss Sie aufrufen, Sie haben mir das ja gesagt. Die Gleichgewichtsverteilung wird wieder sein. Jeder hat 3 Nachbarn. Ja. Wir schauen hier nach. Die uniforme Verteilung. Okay? Also die gewöhnliche Irrfahrt auf den 3, auf den 8 Eckpunkten des gewöhnlichen Würfels ist die uniforme Verteilung. Und jetzt sage ich Ihnen was, was nicht nur Beziehungen hat zu einem Übungsbeispiel auf dem aktuellen Platz, sondern auch zu dem berühmten ehrenfesten Urnenmodell, was vor genau 100 Jahren, 1909, von einem Landsmann von mir und seiner russischen Ehefrau, Paul und Tatjana Ehrenfest in Graz, veröffentlicht wurde, um Widersprüche der Boltzmannschen statistischen Mechanik, anscheinende Widersprüche aufzuklären. Bei der Boltzmann-Mechanik geht es ja um was Mechanistisches. Da hat man sozusagen auf der Ebene der Moleküle, die da so rumschwirren, hat man Newton'sche Dynamik, nimmt man auch die Stoßdynamik irgendwo und der Impuls wird erhalten. Das ist alles wunderbar reversibel. Und dann wird auf einmal die Thermodynamik darüber gestülpt und die Entropie nimmt zu. Ja? Auf einmal hat man eine Richtung in der Zeit, Konvergenz ins Gleichgewicht. Was ist da los? Und die Ehrenfests haben ein einfaches Modell vorgeschlagen. Ein Urnenmodell. Sie haben insgesamt D-Teilchen, entweder links oder rechts. Für Sie links oder rechts. Ja? Insgesamt D-Teilchen. Und in jedem Schritt greifen Sie rein zufällig eines dieser D-Teilchen raus und verfrachten es, wenn es in links war, nach rechts, wenn es rechts war, nach links. Ja? Das hat, was die Verteilung betrifft, eine ausgleichende Wirkung. Wenn es nämlich links ganz wenig haben, greifen es eher nach rechts und links wird eher voll. Ja? Und jetzt war die Frage, was ist die Gleichgewichtsverteilung? Und um die Katze aus dem Sack zu lassen, im Normal baue ich das irgendwie ganz ruhig auf und so mit Spannung. Und ich sage Ihnen, die Gleichgewichtsverteilung dieser Kette, die ja nichts anderes misst als die Anzahl der Teilchen links, ja, also insgesamt sind es D, und die Anzahl der Teilchen links bezeichne ich mit L. Und dann frage ich mich, was das L im Laufe der Zeit
dann für Gleichgewicht annimmt oder überhaupt, was die Gleichgewichtsverteilung ist. Die Übergangswahrscheinlichkeiten kann ich ja ganz leicht hinschreiben. Ja? In jedem Schritt ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich L um eines erhöht, ist, dass ich nach rechts greife. Also D minus L, das ist die Anzahl rechts, geteilt durch D. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich rechts um 1 erhöht, ist, dass ich nach links greife. Das ist L durch D. Ja? Also die Wahrscheinlichkeiten sind sofort hingeschrieben und dann kommt man drauf, es gibt sogar ein reversibles Gleichgewicht. Und diese reversible Gleichgewichtsverteilung, wenn man das ausrechnet, vor zwei Zeilen oder eine Zeile, das ist die Binomialverteilung mit Parameter D, D-Teilchen und Erfolgswahrscheinlichkeit 1/2. Also die ganz Standard-Binomialverteilung, die so ausschaut wie eine gaußsche Glocke, wenn das D groß ist, ja, ist die Gleichgewichtsverteilung. Das heißt, man hat eher halb-halb, aber es fluktuiert um dieses halb-halb aufgrund des Zufalls. Oder Sie können auch sagen, aufgrund der thermodynamischen Energie oder was immer. Ja. Also jedenfalls, wie kann man das im Spazierengehen in den letzten 5 Minuten dieser Vorlesung einsehen, dass das so ist. Das möchte ich mit Ihnen noch durchbesprechen. Und das geht so. Denken Sie, tut mir leid, das ist nichts für die, das ist nichts für die, ja, ordentlich. Dann hat mir meine Frau eingeredet, weil sie das Gefühl hat, das passt ganz gut so farblich zusammen, aber natürlich ist das hier sowieso aufgelockert noch durch dritte Farbe hier, aber das ist die Standesfarbe hier, dieses Weiß. Und mag ja zusammenpassen, aber der ist irgendwie so modisch kurz. Und dann kommt jedenfalls, also, wie ist das? Die D-Teilchen, ja, die kriegen alle ihre Rückennummern jetzt. Also ich nummeriere diese D-Teilchen im Kopf durch mit 1, 2, 3 bis D. Ja. Das haben wir schon oft gemacht in diesem Raum, dass wir gesagt haben, wir nehmen ein feineres Modell, wir geben denen Nummern und am Ende vergessen wir die Nummern wieder. Ja. Und jetzt ist es so, ein Zustand des Systems ist jetzt beschrieben durch eine Folge der Länge d, wo der Eintrag Nummer j sagt, oder Nummer i von mir aus, sagt, das Teilchen mit der Rückennummer i ist entweder links oder rechts. Ja? Es ist eine 0-1-Folge der Länge d. Ja? Und die 0-1-Folgen der Länge d können Sie sich vorstellen als die Eckpunkte des d-dimensionalen Einheitswürfels. Ja? So wie, ich meine, was 3 recht ist, ist d billig. Ja? Sie haben halt jetzt, mein Gott, und wenn Sie jetzt sagen wollen, es ist ja so spät am Freitag, dann denken Sie halt an 3 Teilchen. Dann sagen Sie halt, die Ehrenfesturne ist mit 3 Teilchen befüllt. Ja? Mit 3 Teilchen befüllt. Und das Teilchen Nummer 1 ist entweder 0 oder 1 wertig, links oder rechts. Das Teilchen Nummer 2, 0 oder 1. Das Teilchen Nummer 3, 0 oder 1. Und dann sind Sie zurück bei dem Beispiel vorher. Nämlich, Sie haben 8 mögliche Zustände Ihrer jetzt durchnummerierten Teilchen. Ja? Und was ist ein Schritt in der Ehrenfesturne? Es wird ein Teilchen rein zufällig genommen, ja, und dessen Koordinate geflippt. Ja. Das heißt aber nichts anderes, als dass von dieser 0-1-Folge, wo Sie gerade stehen, eine Dimension ausgewählt wird, links, vorne, also nach vorn, hinten, oben, unten, links, rechts, ja, eine dieser ausgenommen und geflippt. Das heißt, der Käfer geht zu einem benachbarten Eckpunkt. Ja. Mit anderen Worten, diese Ehrenfest-Dynamik, wenn ich sie betrachte für durchnummerierte Teilchen, ja, wird zur gewöhnlichen Irrfahrt auf den Ecken eines Würfels. Und für die wissen wir, was die Gleichgewichtsverteilung ist, die Uniforme. Ja? Und jetzt nehmen Sie sich eine uniforme 0,1-Folge der Länge t. Uniforme 0,1-Folge der Länge t. So ist nämlich der Zustand im Gleichgewicht verteilt, im Feinmodell mit den Rückennummern. Ja? Und jetzt vergessen Sie wieder die Rückennummern. Ich gebe Ihnen eine uniforme 0,1-Folge der Länge t und frage Sie, wie ist die Anzahl der Einsen verteilt? Und ich habe Ihnen es vor 5 Minuten schon verraten. Binomial verteilt mit Parameter t und 1/2. Ja? Und so schließt sich der Kreis von Feinmodell, Grobmodell, ja, gewöhnlicher Irrfahrt auf den Ecken eines Würfels, hin zum Ehrenfestmodell. Können Sie alles auf die Folien und im Buch auch nachlesen. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Bis Dienstag.